Wenn ihr gleich den Text hört aus Lukas 20, werdet ihr vielleicht denken, oh, das gibt heute wieder so eine theologische Predigt. Es ist so abstrakt, damit kann ich nichts anfangen. Aber dann täuscht du dich. Heute wird es sehr persönlich. Und bevor wir in das Thema einsteigen, in Lukas 20, die Verse 41 bis 47, spreche ich ein Gebet und dann beginne ich mit einer kleinen Geschichte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unter uns bist. Herr, dir gebührt die Ehre, dir gebührt das Lob und all unser Dank. Herr, denn du bist es, der das Zentrum ist, Herr, der Geschichte, ja, um den sich alles dreht. Herr, heute auch in diesem Text. Das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer damals nicht begriffen. Hilf doch, Herr, dass wir es verstehen. Dass du es bist, Herr, der Messias ist, der Retter, der Herr, durch den wir Gnade finden. Schenk das, Herr, doch, dass jeder, der heute hier ist und jede, dass das eine tiefe Gewissheit im Herzen wird. Amen.
Amen.
Ja, stellt euch vor, ihr steht an einer Bushaltestelle in einer fremden Stadt und ihr wisst, nachher um 18.05 Uhr fährt mein Zug, ich muss da jetzt noch hin. Aber welchen Bus nehme ich, um da hinzukommen? Kommt ein Passant, fragst ihn, ist das der richtige Bus zum Hauptbahnhof? Der Passant schaut dich freundlich an und nickt, ja genau, steigen Sie ruhig ein. Du bedankst dich, fährst los, aber irgendwie nach einer Zeit merkst du, irgendwie, der Bus, der fährt doch aus der Stadt raus. Und je länger es dauert, desto gewisser wirst du, irgendwie bin ich doch vielleicht im falschen Bus. Du gehst vor zum Fahrer des Busses und fragst, fahren Sie zum Hauptbahnhof? Und er sagt zu dir, nein, überhaupt nicht. Ich fahre aus der Stadt raus. Der freundliche Passant hatte sich geirrt. Der Mann wollte zum richtigen Ziel und der Rat, den er bekommen hatte, der war auch vertrauenswürdig. Aber am Ende war er auf dem falschen Weg. Das war ziemlich ärgerlich, aber das konnte korrigiert werden, indem der Mann ausstieg, auf die Bushaltestelle gegenüber ging und den richtigen Bus zum Hauptbahnhof nahm. Es gibt aber auch einen Bereich in deinem Leben, in unserem Leben, in dem ein Irrtum ziemlich fatal ist. Alles andere als harmlos oder lustig. Und das ist der Glaube. Die Bibel warnt uns immerzu, Satan ist ein Meister der Täuschung. Wenn er es schafft, dich glauben zu lassen, dass zwischen dir und Gott, dem Herrn, alles in Ordnung ist, obwohl es das in Wirklichkeit gar nicht ist, dann ist es nicht wieder in der Geschichte ärgerlich, dann ist es tragisch, lebensgefährlich. Denn die Folgen, die daraus entstehen, die sind nicht zeitlich begrenzt, sondern ewig. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir verstehen, was wahrer Glaube wirklich bedeutet, damit wir uns nicht von äußeren Formen, die vielleicht sehr religiös aussehen, täuschen lassen, sondern damit wir verstehen, woraus eine echte Gottesbeziehung in Wirklichkeit besteht. Es geht um mehr als schöner Schein. Es geht um mehr als schöne Worte. Es geht um die Wahrheit. Viele Menschen, und ich denke, jeder kennt von uns solche Leute, meiden die Kirche, weil sie sagen, da sitzen ja doch nur die Heuchler. Und ja, das stimmt. Auch unsere Gemeinde ist nicht frei von Heuchelei. Aber das braucht uns nicht zu wundern. Denn wie gesagt, Satan nutzt alles, auch Täuschungen, ganz gezielt, um Menschen glauben zu lassen, sie sind mit Gott im Reinen. Obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist. Und dann entsteht religiöse Heuchelei. Und sie schreckt andere ab und hält sie vom echten Glauben fern. Weil sie sehen, dass das, was wir über unseren Glauben sagen, überhaupt nicht in unserem Leben durchdringt, sichtbar wird. oder auch übereinstimmt. Und genau deswegen ist es ebenso wichtig, dass wir erkennen, was eine echte, lebendige Beziehung zu Gott, dem Herrn, bedeutet, damit wir uns nicht täuschen lassen. In unserer Predigtreihe durchs Lukas-Evangelium sind wir in der letzten Woche von Jesu Leben angelangt. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Kreuz. Und je weiter diese Zeit in Jerusalem, auch im Tempel, voranschreitet, desto mehr, das spüren wir, wenn wir die Texte lesen, verschärft sich diese Feindschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten ihm gegenüber. Und wir wissen das, wer die letzten Predigten der letzten Wochen gehört hat. Jesus war vor allem in der Verteidigungshaltung. Immer wieder wurde er von den religiösen Führern herausgefordert. Woher hast du deine Autorität? Was sagst du zur Taufe des Johannes? Was ist mit der Steuer an den Kaiser? Oder was passiert mit der Frau in der Auferstehung, die 7 Männer hatte? Und mit jeder Antwort, die Jesus gab, so berichtet uns Lukas, brachte Jesus sie zum Schweigen. Denn er entlarvte ihre Absichten, er stellte Gegenfragen oder er erzählte Gleichnisse. Und wir lesen in der Schrift, dass es am Ende keiner mehr wagte, ihn zu fragen. Und jetzt kommen wir zum Wendepunkt. Jetzt übernimmt Jesus die Initiative und er stellt die Frage oder Fragen. Und diese Frage, die er heute stellt, die legt auch den Kern der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten offen. Harry hat es eingangs schon gesagt, es geht um wahren Glauben und falscher Religion. Ich lese uns die Verse aus Lukas 20, 41 bis 47. Er, also Jesus spricht jetzt, er aber sprach zu ihnen: Wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlegen als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Jesu Absicht hinter seiner Frage ist eindeutig. Er will den Menschen im Tempelhof, in dem er lehrt, zeigen, dass sie und sogar die Schriftgelehrten ihre eigenen Schriften nicht wirklich kennen. Sie glaubten zwar zu Recht, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird, aber sie stellten sich dem Messias als einen bedeutenden Nachkommen Davids vor, als einen gesalbten König, ja, aber einen politischen Retter, der das Volk in eine bessere Zukunft führen wird. Jesus macht aber hier ganz deutlich, der Messias ist mehr als Davids Sohn. Er ist Davids Herr. Er ist Gottes Sohn in menschlicher Gestalt. Sie sollten durch seine Frage eines erkennen: dass Christus der verheißene Retter ist. Und wer das nicht versteht, der wird anfällig für Täuschung und Irrtum. Und diese Verirrung des Geistes zeigt sich besonders bei den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das einfache Volk ließ sich auch durch sie täuschen. Und sie dachten, echtes Glaubensleben besteht darin, so zu sein wie sie. Und ja, äußerlich wirkten sie auch beeindruckend. Wir haben es gehört. Sie trugen besondere Gewänder. Sie wurden öffentlich ganz voller Respekt begrüßt. Sie saßen auf den Ehrenplätzen, sie sprachen lange Gebete in der Öffentlichkeit, sie wirkten so geistlich. Aber ihr Herz war so weit weg von Gott. Und Jesus entlarvt sie. Er zeigt, dass in ihrem Herz in Wahrheit, dass ihr Herz in Wahrheit von Stolz, Gier oder Selbstsucht geprägt ist. Und am Ende, dass sie deshalb ein umso schlimmeres Gericht erwarten wird. Mit seiner Frage will Jesus den Blick auf das richten, worauf es wirklich ankommt, nämlich ihn als den Herrn anzuerkennen. Er entlarvt mit seiner Kritik an ihnen auch ihre falsche Religiosität und warnt, nicht auf den äußeren Schein hereinzufallen. Lukas gibt uns hier in diesem Textabschnitt zwei wichtige Lektionen. Erstens, wahrer Glaube bedeutet, Jesus Christus als Herrn anzuerkennen. Und zweitens, Religion beeindruckt Menschen, aber nicht den Herrn. Kommen wir zum ersten Punkt. Wahrer Glaube bedeutet, Jesus Christus als Herrn anzuerkennen. Mit seiner Frage um die Abstammung des Messias wollte Jesus keine theologische Spielchen mit den Schriftgelehrten spielen. Es ging ihm auch nicht darum, wie unter Rabbinern üblich, eine große theologische Diskussion vor dem Volk zu führen. Jesus hatte was ganz anderes im Sinn. Jesus wollte Menschen gewinnen. Obwohl er wusste, dass die religiösen Führer ihn sehr bald zum Tod verurteilen würden, sprach Jesus trotzdem zu ihnen und auch zu den Menschen, die dabei standen. Er stellte ihnen die alles entscheidende Frage: Für wen haltet ihr mich? Die Antwort darauf, die ist alles entscheidend. Du musst erkennen, der Messias ist nicht nur ein Nachkomme Davids, ein gewöhnlicher Mensch. Er ist Davids Herr. Und Gott der Vater hat sogar versprochen, alle Feinde des Messias ihm als Schemel unter die Füße zu legen. Alle zu besiegen. Du musst erkennen, es gibt nur zwei Wege für dich. Entweder du unterstellst dich Jesus Christus freiwillig, oder du wirst es eines Tages tun, wenn seine Herrschaft für alle sichtbar wird. Denn eines steht fest und es bezeugt auch das Wort. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jedes, auch deines. Und wenn schon König David den Messias seinen Herrn nennt, meinst du nicht, dass du es auch tun solltest? Jesus zitiert hier Psalm 110, ein Psalm Davids. Und dieser Psalm verkündet den Messias nicht nur als höchsten Herrscher über alles, sondern auch als von Gott eingesetzten Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Messias wird in Zukunft zum Richter über alle Nationen eingesetzt. Wenn wir uns Vers 1 von Psalm 110 genauer anschauen, sehen wir hier ein Gespräch zwischen zwei Personen der Gottheit. Jesus zitiert uns den Vers hier. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Gott ist ein Wesen, aber er begegnet uns in der Dreieinigkeit. Der Herr, damit ist Jahwe gemeint. Der Herr, Jahwe, spricht zu Davids Herrn Adonai oder Adoni im Hebräischen, dem Messias, und offenbart seinen Plan, dass alles ihm unterworfen werden soll. Und weil der Heilige Geist in der Dreieinigkeit immer gegenwärtig ist, inspirierte er später David, dieses Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn aufzuschreiben. Die Frage, wie kann der Messias Davids Sohn sein und gleichzeitig Davids Herr, öffnet letztendlich den Blick in ein tiefes Geheimnis hinein, das über unsere menschlichen Vorstellungen hinausgeht. Wer kann die Dreieinigkeit begreifen? Und auch normalerweise nennen Väter ihre Söhne nicht Herr. Doch es ist klar, David nennt seine Nachkommen Herrn und macht damit deutlich, dass er ihn als Herr auch ansieht und sich seinem Nachkommen, dem verheißenen Nachkommen, unterstellt. Dieses scheinbare Paradoxon lässt sich nur verstehen, wenn wir erkennen, der Messias ist beides. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Als Davids Sohn gehört er zur königlichen Linie Israels. Aber David hat erkannt und nennt ihn Herr, weil er mehr ist als nur ein Mensch. Er ist Gott selbst in menschlicher Gestalt. Die Schriftgelehrten sahen im Messias nur einen Nachkommen Davids, einen bedeutsamen Mann, der kommen wird, um sie zu befreien. Doch sie erkannten nicht, dass der Messias der Herr ist. Psalm 110 spricht von einer erhöhten Stellung Christi nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Wir lesen, er sitzt zur Rechten Gottes. Und genau das hat Jesus beim Verhör vor dem Hohen Rat auch angekündigt in Lukas 22, Vers 69. Er hat gesagt, von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Macht Gottes. 40 Tage nach seiner Auferstehung wurde dieser Psalm erfüllt. Jesus fuhr in den Himmel auf und nahm seinen Platz zur Rechten Gottes ein. Als Herr über alle Mächte, als König aller Könige und als Haupt seiner Gemeinde. Und die Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsten, das ist der sichtbare Beweis dafür, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und nun über seine Gemeinde regiert. In seiner Predigt in Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht, zu diesem Gesalbten, den sie erwartet haben. Wenn ihr heute Nachmittag vielleicht zu Hause den Psalm 110 mal lest, werdet ihr sehen, dass der Psalm noch nicht ganz erfüllt ist, dass noch nicht alle Feinde dem Messias unterworfen sind. Das wird erst geschehen bei seinem zweiten Kommen, wenn er kommen wird als Richter über die Nationen. Es ist tragisch, aber dafür gibt es einen Grund, dass viele Juden bis heute nicht an Jesus glauben. Der erste ist, dass Jesus die messianischen Prophezeiungen aus dem Alten Testament noch nicht alle erfüllt hat. Sie warten immer noch auf diese Erfüllungen der Prophezeiungen, die der Messias bei seinem zweiten Kommen erfüllen wird. Sie warten noch darauf. Deswegen erkennen sie Jesus als den Messias nicht an. Aber das Neue Testament berichtet uns, bei seinem zweiten Kommen wird es zu spät sein, um noch umzukehren und an Jesus zu glauben. Denn in ihrer Ablehnung von Christus als den verheißenen Messias übersehen sie, was Jesus den Jüngern zu Emmaus in Lukas 24 gesagt hat. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Sie können nicht verstehen, dass der Messias leiden muss, dass er ein leidender Messias ist. Und das ist auch der Grund, oder es ist auch bezeichnet, dass bis heute Jesaja Kapitel 53 in den meisten jüdischen Synagogen nicht vorgelesen wird, öffentlich, obwohl Jesaja 53, Kapitel 53, Teil der hebräischen Bibel ist. Dieses Kapitel spricht nämlich von dem leidenden Gottesknecht, aber sie haben es entfernt aus ihren traditionellen Prophetenlesungen. Ist erstaunlich, ne? Der Grund liegt dafür unter anderem darin, dass dieser Text dieser messianische Text auf Jesus Christus gedeutet werden kann und auch wird. Es stellt sich die Frage, wieso die geistlichen Führer auch heute im Judentum so zurückhaltend sind mit Jesaja 53. In dem Abschnitt wird das stellvertretende Leiden des Messias klar beschrieben. Und in Jesus Christus, der bis zum Kreuz gelitten hat, hat sich doch diese Verheißung genau erfüllt. Harald in der Einleitung ein Wehe von sieben Wehen aus Matthäus 23 gelesen, die Jesus über diese blinden geistlichen Führer ausgesprochen hat. Aber auch Offenbarung Kapitel 6, Vers 16 spricht ein deutliches Wehe über diejenigen aus, die Jesus bei seinem Wiederkommen nicht kennen. Sie werden rufen und sprechen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Wie furchtbar wird es sein? Sie erkennen den, der auf dem Thron sitzt. Na, wir müssen erkennen, noch ist Gnadenzeit, noch dürfen wir kommen. Aber um Jesus Christus wirklich zu erkennen, brauchst du ein klares Verständnis seiner Person. Die Schrift zeigt ihn als den auferstandenen, erhöhten Herrn, der zur Rechten des Vaters in der Herrlichkeit auf dem Thron sitzt. Und ja, wir wissen, er wird bald wiederkommen. Aber dann nicht mehr als leidender Knecht, der für sein Volk stirbt, wie es Jesaja 53 beschreibt, sondern er wird kommen als siegreicher König, der allen Widerstand brechen wird. Viele Stellen im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament bezeugen das ganz klar. Kommen wir zurück zu unserem Text. Die jüdischen Führer waren in ihrer Sicht auf den kommenden Christus im Irrtum. Ihre falsche Theologie ging Hand in Hand mit dem Wunsch, das eigene Leben selbst zu bestimmen. Wir haben gehört, sie liebten das Ansehen und die Ehre von Menschen. Um echt glauben zu können, hätten sie ihr eigenes Ich vom Thron stoßen müssen und Jesus als Herrn an dessen Stelle setzen müssen. Wir können eines von ihrem Verhalten lernen, dass falsche Vorstellungen über Gott auch zu einem falschen Glauben und einem falschen Leben daraus führen. Wie ist es mit dir, möchte ich dich heute Morgen fragen. Hast du die richtige Vorstellung über Gott? Wer ist Herr deines Lebens? Wenn du Jesus bisher nicht als Herrn anerkannt hast, dann lass dich einladen. Lies die Evangelien. Schau genau hin. Wer ist dieser Jesus Christus? Was sagt er über sich selbst? Mit welcher Barmherzigkeit, mit welcher Liebe ist er den Menschen begegnet? So möchte er auch dir begegnen. Lass dich von ihm einladen. Folge ihm nach. Kann jemand, der so ein Leben gelebt hat, einfach nur Davids Sohn sein? Er war sündlos. Oder muss er nicht auch Davids Herr sein? Und wenn er Davids Herr ist, ist er auch dein Herr? Jesus gab interessanterweise auf diese Frage, die er den Schriftgelehrten gestellt hat, keine Antwort. Wir lesen nichts davon. Er forderte auch keine sofortige Entscheidung. Er wollte, dass die Menschen darüber nachdenken. Denn die Schlussfolgerung über diesen Text ist klar. Wenn Jesus, wenn er der Messias ist und wenn er der Herr über so einen großen Mann wie den König David ist, sollte sich das Volk nicht ihm auch unterstellen? Sie haben doch David verehrt. Und sollten sie nicht seinem Beispiel folgen? Es reicht eben nicht, nur zu wissen, wer Christus ist. Auch die Dämonen wissen, wer er ist. Es reicht nicht zu wissen, nur, dass er, ja, Davids Sohn ist und dadurch wahrer Mensch. aber zugleich auch als Davids Herr, der ewige Gott. Es darf nicht bei diesem Wissen bleiben. Jeder Mensch muss auf dieses Wissen reagieren, mit seinem Herzen. Sein Leben Jesus Christus als Retter anvertrauen, sich ihm unterwerfen. So wie David es tat. Wir müssen einfach verstehen, dass es im Kern beim Christsein nicht um Regeln oder Gedankengebäude oder auch den äußeren Schein geht. Auch wenn der Glaube Ordnungen kennt. Es geht auch nicht einfach um Organisation oder Kirche, obwohl jeder Christ Teil einer Gemeinde doch sein sollte. Es geht auch nicht nur um geistliche Erfahrungen, auch wenn dein Glaube persönlich erfahrbar sein sollte. Das Wesentliche am Christsein ist die persönliche Beziehung zum lebendigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat das mal in Johannes 17, Vers 3 so ausgedrückt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Echter Glaube, echtes Christsein bedeutet mehr als nur den Verstand einzuschalten und dem Verstand nach zu sagen, ja, Jesus ist der Retter. Es geht nicht nur um die Zustimmung in deinem Kopf, es muss ins Herz gehen und daraus muss Hingabe entstehen, Vertrauen zu ihm, der dein Leben lenkt. Echter Glaube heißt, Christus als Herrn in deinem Alltag zu kennen, jeden Tag, und zu wissen, wer er wirklich für dich ist. Ihm wirklich glauben heißt, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, wenn du an ihn glaubst, dass dein Denken, dein Reden, dein Handeln, ja dein ganzes Leben sich immer mehr nach ihm ausrichtet, so dass du ihm immer ähnlicher wirst. Das Wort Gottes enthält viele Warnungen, dass wir uns selbst täuschen. Das Herz ist ein trügerisches Ding. Wenn wir behaupten, ich kenne Jesus Christus, aber ich halte an meiner Sünde fest. Matthäus 7, Vers 21 bringt es auf den Punkt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Schalt YouTube an, schalt den Fernseher an. Diese großen Versammlungen, wo Dämonen ausgetrieben werden, wo geweissagt wird. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ist es nicht schrecklich, zu denken, ich gehöre dazu? Und du bist total verirrt und du gehörst ihm gar nicht wirklich? Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen in Unruhe bringen. Überprüft euren Glauben, überprüft euer Leben. Wie echt ist es wirklich? Jakobus 2 macht deutlich, ein Glaube, der nicht zu einem veränderten Leben führt, ist kein rettender Glaube. Es ist Selbstbetrug. Das heißt nicht, dass wir Christen nie sündigen. Wir wissen es. Wir fallen immer wieder in Sünde. Aber die Bibel zeigt uns ja ganz klar, dass auch Gläubige in Sünde wieder fallen können. David, von dem wir gerade gehört haben, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sündigte so schwer in der Sache mit Bathseba. Solange wir in diesem Fleisch sind, solange dieses Fleisch an uns hängt, werden wir Gottes Maßstäben nicht vollkommen gerecht. Der alte Mensch muss sterben. Er kann nicht ins Reich Gottes eingehen. Unser Fleisch, an dem die Sünde haftet, muss sterben. Menschen, die Jesus Christus lieb haben, die ihm nachfolgen, die haben einen anderen Lebensstil. Sünde ist nicht ihr Lebensstil. Wer Jesus nachfolgt, kämpft mit der Sünde. Jeder wird es bekennen, welche schwierigen Kämpfe er hat. In uns wächst Abscheu gegen die Sünde und nicht nur gegen die Sünde anderer, gegen die eigene. Und ein gläubiger Christ bekennt seine Schuld, wenn der Heilige Geist ihn überführt. Er spricht es aus. Aber er entschuldigt seine Worte nicht einfach nur, wir sind doch alle Sünder. Und ja, wir stehen ja zum Glück unter der Gnade. Das tun wir. Aber wahre Nachfolge zeigt sich darin, dass du deinem Herrn gefallen möchtest. In deinen Gedanken, in deinen Worten und auch so, wie du handelst. Die Frage, die wir uns alle heute Morgen stellen müssen, ist: Kenne ich Jesus Christus wirklich als meinen Herrn und Retter? Wird es sichtbar für andere? Markus berichtet uns in Kapitel 12, Vers 37, dass die Menge ihm gerne zuhörte. Es reicht nicht aus, gerne Predigten zu hören oder theologische Debatten interessant zu finden oder christliche Lebensbücher zu lesen. Das fanden die Juden interessant, was Jesus sagte. Aber wenige Tage später, was riefen sie? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Echter Glaube bedeutet, sich Jesus Christus als Herrn zu unterwerfen. Und das soll in unserem Leben sichtbar werden. Heuchle nicht wie die Pharisäer. Stell dich selbst in Frage und prüfe dein Herz. Lass es vom Herrn prüfen. Denn, jetzt kommen wir zu Punkt 2, Religion beeindruckt Menschen, aber nicht den Herrn Jesus Christus. Ich lese uns die Verse 45 bis 47. Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Jesus spricht jetzt seine Jünger direkt an, auch dich, aber auch so, dass es die Menge hören konnte. Er warnt vor der Gefahr des falschen Glaubens, wie er von den Pharisäern praktiziert worden ist. Er legt offen, wie heuchlerisch die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, um die Menschen zu warnen, sich von deren Leben nicht blenden zu lassen. Diese Verse sind hier komprimiert. Wir können sie in Matthäus 23 lesen. Lest dieses Kapitel. Jesus ermahnte mit gesunder Lehre und stellte sich denen entgegen, die der Wahrheit widersprachen. Und so sollen es auch wir heute tun. Wenn wir verkündigen, so wie es Paulus auch Titus schreibt in Kapitel 1, Vers 9, er muss an der zuverlässigen Botschaft festhalten, wie sie gelehrt wurde. Denn nur dann kann er andere durch gesunde Lehre ermutigen und die Widersprechenden zurechtweisen. Johannes Calvin sprach zu seiner Zeit mit Nachdruck gegen die Lehren der katholischen Kirche. Das hat zu Problemen geführt in seiner Gemeinde. Denn nicht alle konnten mit seinen deutlichen Worten umgehen. Manche wollten lieber eine Predigt, die freundlich klingt, die positiv nach außen wirkt, die auch aufbaut, aber unbequeme Wahrheiten sprecht die mal lieber nicht an. Ist es heute auch so? Calvin sah das anders. Er schrieb: Wie grausam ist die Milde derer, die unsere Heftigkeit missbilligen. Er hat manchmal sehr heftig gesprochen. Aber es ist grausam. Wie grausam ist die Milde derer, die unsere Heftigkeit missbilligen. Was meinte er damit? Es ist nicht die Warnung, die gefährlich ist, sondern das Schweigen. Wenn falsche Lehre im Raum steht und ihr wird nicht widersprochen und man lässt sie laufen, dann ist das ganz gefährlich. Denn wenn man dann nicht den Mund aufmacht, insbesondere als Pastoren, Älteste, Seelsorger, dann lässt du die Herde im Stich und du verrätst den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wir haben es gerade in Titus gelesen. Im übertragenen Sinne, wenn ein Hirte die Wölfe nicht vertreibt, was passiert? Die Schafe werden gefressen. Ein schlechter Hirte warnt die Herde vielleicht, aber er kämpft nicht, wenn sie von den Wölfen bedroht werden. Deshalb müssen auch wir, auch hier in unserer Gemeinde, dem Vorbild unseres Herrn Jesus folgen und falsche Lehre aus dem Leib entfernen. Es geht heute Morgen um wahrer Glaube und falsche Religion. Ich möchte noch kurz auf drei Kennzeichen eingehen einer falschen, heuchlerischen Religion, damit wir sie erkennen und uns ihr entgegenstellen können. Jesus hat uns hier gezeigt, wie sehr diese religiösen Führer das Ansehen liebten. Geht es uns nicht auch manchmal so? Sie wollten gesehen werden in ihren langen Gewändern, mit Respekt begrüßt werden. Und sie saßen in der Synagoge beim Festmahl ganz vorne. Ich musste mich, als ich das geschrieben habe, an Geschichten erinnern von meinem Vater, als er jung war, in den 60er Jahren. Da liefen die Priester durch den Ort im Talar. Man musste vor ihm knien und sagen, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen war die Antwort, dann durftest du weitergehen, aber wehe nicht. Er hatte Angst vor diesen Priestern. Die Schriftgelehrten hier im Text strebten nach Gewinn, beschreibt Jesus. Sie machten sich sogar an den Besitz der Witwen zu schaffen. Nicht, weil sie Mangel litten, sondern aus reiner Gier. Diese Worte in Vers 46 und 47, lieben, begehren, fressen, die zeigen doch ganz deutlich, was in deren Herz vorging. Es war nicht Gottes Geist, der sie leitete, sondern es waren die Begierden ihres Fleisches. Was sie taten, kam eben nicht aus einem demütigen Herz, das Gott dienen wollte, sondern es kam aus einem Herzen voller Stolz und Ich-Bezogenheit. Ihre Motivation war nicht Hingabe, sondern das Streben nach eigener Ehre. Wer sich dem Herrn Jesus Christus nicht unterordnet, lebt letztendlich für sich selbst, auch wenn er nach außen hin religiös erscheint. Du kannst hier jeden Sonntag kommen, du kannst alles mitmachen, du kannst singen, du kannst beten. Aber wenn dieses Leben nach außen hin nicht sichtbar wird, dann stimmt was nicht. Wer für sich selbst lebt, sucht nicht die Erfüllung im Heiligen Geist, sondern im Fleisch. Und das ist unser aller Problem, wie auch das der Schriftgelehrten. Der gefallene Mensch liebt sich mehr als Gott. Da ist keiner. Und leider sehen wir das auch in christlicher Psychologie. Manche christlichen Psychologen vertreten die Ansicht, dass ein geringes Selbstwertgefühl die Ursache der Probleme ist. Und sie setzen alles daran, das Selbstbild ihrer Patienten zu stärken. Aber wenn Menschen ohnehin schon im Selbstmitleid um sich kreisen, sollte man sie nicht noch bestärken, dass ihr Ich noch mehr zum Mittelpunkt wird. Denn wer sich selbst immer wichtiger nimmt, der entfernt sich von Gott, von seiner Liebe. Deshalb, wenn christliche Lehre sich mehr an psychologischen Konzepten orientiert als am Wort Gottes, entsteht auch ein Glaube, der nicht zur Buße ruft, sondern das Fleisch stärkt. Solch ein Glaube heilt nicht, Er ist irreführend. Er macht den Menschen zum Mittelpunkt. Denn du streichelst was. Du streichelst das Ich, wo eigentlich Umkehr nötig wäre. Ein selbstzentrierten Menschen in all seinem Leid zu mehr Selbstwertgefühl zu ermutigen, das ist fast wie wenn du Benzin in loderndes Feuer gießt. Es wird keine Heilung geben. Wir brauchen nicht mehr Selbstliebe, sondern wir brauchen Sündenerkenntnis, Umkehr, Demut und ein neues Herz, das sich Jesus Christus unterordnet. Ich möchte hier nicht gegen die vielen guten Seelsorger sprechen, die es gibt. Und ich möchte auch betonen, wie wichtig Seelsorge ist, in erster Linie auch untereinander, hier in der Gemeinde. Aber passt auf, es gibt Wölfe, reißende Wölfe unter den Schafen, auch in der christlichen Psychologie. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist nachfolgender Glaube. Schau auf ihn, schau auf sein Kreuz und folge ihm nach. Du wirst sehen, manches, was dir so groß als Problem erscheint, wird plötzlich klein. Es gibt noch ein Kennzeichen für falsche Religion. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Falsche Religion stellt den Mensch in den Mittelpunkt, nicht Gott. Wir haben gehört, wie Jesus das Verhalten der Pharisäer verurteilt. Aber der Herr sieht das Herz an. Damit jeder sehen konnte, wie religiös sie waren, stellten sie sich in die Öffentlichkeit. Sie sprachen lange Gebete. Aber Jesus macht klar, das sind Gebete aus Heuchelei. Sie sind nicht heilig. Die hört er nicht. Wer die Religion benutzt, um sich selbst zu erhöhen oder auch zu bereichern, wird unter Gottes Gericht kommen. Wahre Frömmigkeit zeigt sich nicht in den äußeren Gebärden, sondern das zeigt sich an einem demütigen Herz, das Gott dient und seinen Nächsten liebt. Jesus entlarvt diese Fassade und spricht eine ernste Gerichtswarnung aus. Denn der Herr sieht das Herz an. Das Problem dieser Schriftgelehrten, dieser Männer, war nicht ihre mangelnde Religiosität. Das Problem war ihr Fokus. Sie lebten für sich selbst, für die Anerkennung von Menschen, nicht für die Anerkennung von Gott. Sie wollten gesehen werden, gehört, bewundert. Aber den einen, der ihr Herr sein möchte, der sie retten möchte, der ihr Herz kennt, den haben sie ignoriert. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir können heuchlerisch leben, wir können einander täuschen. Manchmal täuschen wir uns sogar selbst. Aber irr dich nicht, Gott kannst du niemals täuschen. Jeder von uns, auch ich, steht in der Gefahr, einen menschenzentrierten Glauben zu leben. Auch wir können in diese Falle tappen, Gebete sprechen, die Eindruck machen. Aber in Wahrheit reden wir gar nicht mit Gott. Wir wählen sorgfältige Worte, dass andere zuhören und denken, oh, das ist ein geistlicher Mensch. Und gerade weil diese Neigung in uns alle steckt, sollten wir, wie David in Psalm 139, beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wahre Frömmigkeit beginnt dort, wo niemand zuschaut. Im ehrlichen, demütigen Gespräch mit dem Herrn in deinem Kämmerlein. Wann hast du das letzte Mal getan? Sei ehrlich. Ein dritter und letzter Punkt, woran wir falsche Religion erkennen können. Oder andersrum gesagt, wohin sie führt. Falsche Frömmigkeit, falsche Religion führt ins Gericht. Jesus hat keine Sünde so entschieden verurteilt wie die Heuchelei. Dem Sünder, der zu ihm kommt, seine Schuld bekennt, dem begegnet er mit offenen Armen. Aber wer sich nach außen hin fromm zeigt und ein Herz voller Stolz, Bosheit und Selbstsucht hat und daran festhält, dem stellt sich Jesus entgegen. Heuchelei, sagt die Bibel, besonders dann, wenn sie religiös daherkommt, ist ein Gräuel vor Gott. Wenn Menschen das Heilige missbrauchen, um sich selbst zu erhöhen, sich selbst zu bereichern oder daraus Vorteile zu erlangen, dann ist das geistlicher Betrug. Gott sieht nicht nur, was wir tun. Er kennt unsere Beweggründe. Wenn wir unseren Glauben zur Selbstdarstellung oder zum persönlichen Gewinn missbrauchen, stehen wir unter seinem Gericht. Nach Jesu Tod dachten diese heuchlerischen Führer Israels, sie hätten das Problem beseitigt. Jesus. Sie glaubten, jetzt ist er tot. Es ist endlich vorbei. Wir werden ihm nie wieder begegnen. Aber sie haben eins vergessen. Die Ewigkeit. Dasselbe gilt für jeden, der Jesus aus seinem Leben ausschließt. Du kannst ihn dein Leben lang ignorieren. Aber am Tag des Gerichts wirst du ihm gegenüberstehen. Und deshalb, es ist besser, heute seine Korrektur anzunehmen, als später unter seinem Urteil zu stehen. Wenn du dich heute von ihm zurechtweisen lässt, erfährst du Gnade. Aber wenn du seine Stimme ignorierst, wirst du vor seinem Gericht nicht bestehen können. Ich möchte heute mit einem Zitat schließen von dem Prediger MacArthur, der vor kurzem verstorben ist. Er hat über falsche Religion gesagt: Jede Botschaft, die die Schwere der persönlichen Sünde nicht erklärt und den Sünder damit konfrontiert, ist ein mangelhaftes Evangelium. Und jede Errettung, die keinen sündhaften Lebensstil verändert und das Herz des Sünders nicht verwandelt, ist keine echte Errettung. Amen.
Amen.
Ich denke, wir haben noch ein Lied.